In 4 Wochen, heute in vier, am Sonntag in 4 Wochen, sind Europawahlen. Und die Europawahlen 2014, vor 5 Jahren, gelten als Durchbruch der rechtspopulistischen Parteien auf der europäischen Ebene. Das ist insoweit ein bisschen missverständlich, als die Parteien, die bei Europawahlen antreten, ja nationale Parteien sind. Und dort haben die Populisten ihre eigentliche Bühne. Und dort haben sie in den meisten Ländern schon vorher ihren Durchbruch erzielt. Eine Frage, die mich immer beschäftigt hat, ich beschäftige mich mit dem Thema Rechtspopulismus schon sehr lange, war Ende der 90er Jahre der erste deutsche Politikwissenschaftler, der dazu eine große Vergleichsuntersuchung gemacht hat. Das Thema hat damals überhaupt niemanden interessiert. Und das ist vielleicht auch nicht so gut, wenn man als Wissenschaftler dann immer dasselbe macht, aber das ist tatsächlich ein Thema, was einen nicht losgelassen hat. Denn es gibt so etwas wie Konjunkturen des Populismus, des Rechtspopulismus insbesondere. Das heißt also auch ein Auf und Ab in der Wählerunterstützung, die man auch erklären kann. Aber es gibt auch einen allgemeinen Trend. Und der, wir haben es ja eben eindrucksvoll gesehen, zeigt stetig nach oben. Und dann ist es schwer, von einem solchen Thema wieder loszukommen. Das wird ja dann auch abgerufen, Publikations- und nicht zuletzt Vortragsanfragen. Allein an den Vorträgen, die ich gehalten habe in den letzten 20 Jahren zum Thema Populismus, Rechtspopulismus, kann man diese Konjunkturen auch des wissenschaftlichen Interesses ablesen. Das ging in Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre ziemlich stark nach oben. Warum? Damals ist zum Beispiel in Österreich die FPÖ erstmals, eine rechtspopulistische Partei, in die Regierung gelangt, was europaweit große Wellen ausgelöst hat. In Frankreich ist es Jean-Marie Le Pen, dem Parteigründer des Front National, der heute nicht mehr so heißt, sondern Rassemblement National, und auch interessant, sozusagen ein dynastisches Prinzip der Ämterübergabe, heute von seiner Tochter Marine Le Pen angeführt wird. Jean-Marie Le Pen war der Erste, nicht Marine Le Pen, der es geschafft hatte, in die Stichwahl zu kommen, der Präsidentschaftswahl, damals gegen Jacques Chirac. Das hat also große Aufmerksamkeit ausgelöst. Und dann ging das Interesse wieder zurück. Es ging auch die Wählerunterstützung der Parteien Anfang der 2000er Jahre zurück. Das hatte zum Teil auch mit diesen Erfolgen zu tun. Denn wenn eine rechtspopulistische Partei so erfolgreich ist, wie in Österreich die FPÖ, dass man sie auch bei der Frage der Regierungsbildung nicht mehr ignorieren kann, dann kommen diese Parteien in eine neue Situation. Denn regieren ist etwas anderes als opponieren. Zumal, wenn man sich selber als fundamental oppositionell versteht. Und ich glaube, dass die FPÖ auf die jetzige Regierungsbeteiligung, sie ist ja jetzt seit anderthalb Jahren in Österreich wieder in der Regierung vertreten, sich auf die jetzige Regierungsbeteiligung sehr viel besser vorbereitet hat, als das 1999, 2000 der Fall war. Das war für sie bitter, denn die anschließenden Wahlen haben dazu geführt, dass die Partei regelrecht dezimiert worden ist. Also für eine fundamental oppositionelle Kraft ist es dann offenbar nicht ganz leicht mit Blick auf die eigene Anhängerschaft, wenn sie dann selber Regierungsverantwortung übernimmt. Dann muss sie Kompromisse machen, Kompromisse mit der Wirklichkeit. Das ist den Populisten also in einigen Fällen nicht gut bekommen. Dann aber seit 2005 wieder ein deutlicher Aufschwung in der Wählergunst. Das verbindet sich natürlich auch mit Stichworten wie 9/11, islamistischer Terrorismus, die Finanzkrise 2007, 2008. All das hat den Populisten, den Rechten wie den Linken, in die Hände gespielt. Und dann regelrecht explodiert sind die Vortragsanfragen ab dem Jahre 2013. Warum? Weil der Rechtspopulismus auch die Bundesrepublik erreicht hat. Und das war eine der Fragen, die mich immer interessiert hat. Ich werde Ihnen das gleich auch noch zeigen. Die meisten dieser Parteien, insbesondere die Parteien, die ich als den harten Kern des europäischen Rechtspopulismus bezeichne, Front National, Vlaams Belang in Belgien, die Lega Nord in Italien und die FPÖ, später hat sich dann noch die Partei von Geert Wilders dazugesellt. Das sind die fünf Parteien, die nenne ich den harten Kern des europäischen Rechtspopulismus. Mit Ausnahme von Wilders sind alle diese Parteien in den 80er Jahren entstanden. Und sie sind geblieben. Sind nicht wieder, wie man das Anfang dachte. Das sind Protestparteien, die greifen irgendwie ein kurzfristiges Thema auf, was die Leute umtreibt. Dann kümmern sich die anderen Parteien darum, räumen dieses Thema ab und dann verschwinden diese Parteien wieder. Nein, das ist nicht eingetreten. Diese Parteien haben sich dauerhaft in den politischen Systemen etabliert. Und es gab eigentlich zwei Länder, die ausgenommen waren von dieser Entwicklung. Eines war Schweden. Das andere war die Bundesrepublik. Und beide sind heute nicht mehr ausgenommen. Die Schwedendemokraten haben in Schweden jetzt ähnliche Probleme bei der Regierungsbildung verursacht wie die AfD in der Bundesrepublik. Auch die AfD führt ja bei uns dazu, dass kleine lagerhomogene Koalitionen, Schwarz-Gelb oder Rot-Grün, die sind nicht mehr möglich. Das hat auch mit dem Aufstieg eben des Populismus, des Rechtspopulismus zu tun. Ja, warum hat es in Deutschland keinen relevanten parteiförmigen Rechtspopulismus gegeben? Das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Ich will das nicht an dieser Stelle machen. Wir haben da vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, das zu vertiefen in der Diskussion. Denn mir geht es zunächst einmal um einen europäischen Überblick. Und hier blicken wir mal zurück auf das Ergebnis der Europawahlen. Warum die Europawahlen? Man kann natürlich jetzt auch nacheinander alle Länder durchgehen. Das wäre aber sehr ermüdend. Allein in der EU haben wir ja 28 Länder. Länder wie die Schweiz, Norwegen, die müssen wir natürlich auch mit dazu nehmen, wenn wir vom Rechtspopulismus sprechen. Also bieten sich die Wahlen zum Europäischen Parlament an. Und Sie sehen, im Europäischen Parlament finden wir mehr oder weniger dieselben Parteien oder Parteienfamilien, die wir auch auf der nationalen Ebene in den jeweiligen Ländern vorfinden, ausgenommen vielleicht einzig Großbritannien wegen des dortigen Mehrheitswahlsystems. Aber nehmen Sie die Bundesrepublik als Beispiel. Wir haben hier genau dieselben Vertreter. Es fängt links an, Linksparteien, linkssozialistische Parteien, die Sozialdemokraten, die Grünen, die Liberalen. Und dann haben wir die Christdemokraten, EVP muss eigentlich heißen Christdemokraten, Konservative. Und wir haben dann aber noch Nationalkonservative, ob das so von der Begrifflichkeit her richtig ist, würde ich jetzt ein bisschen bezweifeln. Ich habe diese Grafik übernommen. Warum? Diese Fraktion der Nationalkonservativen im Europäischen Parlament, die EKR, Europa der Konservativen und Reformer, die wurde begründet von den Tories, von den britischen Konservativen. Warum? Die britischen Konservativen sind irgendwann aus der EVP ausgetreten, weil sie deren proeuropäische Position nicht geteilt haben. Und dann haben sie ihre eigene Fraktion aufgemacht. Der hat sich dann später insbesondere die Partei Recht und Gerechtigkeit von Jarosław Kaczynski in Polen angeschlossen. Und deshalb wird es interessant, was mit dieser Fraktion wird. Prognosen hinsichtlich der Europawahl sind ohnehin schwierig, aber sie sind jetzt noch zusätzlich dadurch erschwert, dass wir überhaupt nicht wissen, ob die Briten an der Europawahl teilnehmen oder nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Vier Wochen vor der Wahl wissen wir nicht, ob ein nicht gerade kleines Land teilnimmt, denn das hat unmittelbare Auswirkungen auf die Mehrheitsverhältnisse. Wenn die Briten teilnehmen, wäre das eine sehr gute Nachricht für die schwächelnden Sozialdemokraten. Denn Labour, im Moment auch ein bisschen profitierend natürlich vom Oppositionseffekt, würde doch eine stattliche Zahl von Abgeordneten nach Brüssel dann entsenden können und damit das sozialdemokratische Ergebnis deutlich verbessern. Der EVP würde das nichts nützen, denn die Tories, die Konservativen, sind ja nicht Mitglied der Fraktion. Also insoweit muss man sich jetzt, muss man noch ein bisschen abwarten, wie sich dann auch die Fraktionsbildung neu ergibt. Denn das Interessante ist, wenn wir den Rechtspopulismus betrachten, der Rechtspopulismus verteilt sich, ist bislang nicht in der Lage gewesen, in Europa sich zusammenzuschließen zu einer dann auch politisch schlagkräftigen Fraktion, sondern er hat sich aufgespalten auf drei, beziehungsweise wenn man die fraktionslosen Abgeordneten mitrechnet, da sind auch jede Menge Rechtspopulisten und Rechtsextremisten mit im Spiel. Ansonsten sind es drei Fraktionen. Zum einen die erwähnte, das ist die gemäßigste EKR-Fraktion, aber mit der Einschränkung, dass man zum Beispiel die Tories in Großbritannien nicht als Rechtspopulisten die ich bezeichnen kann. Das ist eine klassische konservative Partei, die allerdings euroskeptische Positionen vertritt, oder ein großer Teil dieser Partei vertritt euroskeptische Positionen. Und das teilen die Konservativen mit den anderen rechtspopulistischen Parteien. Deshalb würde ich sie aber nicht als rechtspopulistisch bezeichnen. Und auch bei den Vertretern aus Mittel- und Osteuropa müssen wir vorsichtig sein, dieselben Schablonen anzulegen, wie wir sie ursprünglich für die west- und nordeuropäischen Länder beziehungsweise auch die südeuropäischen Länder entwickelt haben. Bleiben also zwei Fraktionen, die radikalere Fraktion, das ist hier auch in der Grafik nicht richtig angeordnet, die radikalere Fraktion der beiden ist die ENF. Die müssten eigentlich dort sein, wo die EFDD steht. Die ENF, die versammelt nämlich gerade die Vertreter des harten Kerns des europäischen Rechtspopulismus. Und jetzt sind die Bestrebungen, und sehr engagiert ist da vor allem Salvini für die Lega, diese Fraktion zu erweitern. Also auch andere Parteien dafür zu gewinnen, sich dieser Fraktion anzuschließen, um eine wirklich größere, schlagkräftige, auch politisch geeinte Fraktion des Rechtspopulismus zu bilden im Europäischen Parlament. Ich glaube nicht, dass das gelingt. Da sind wir jetzt schon so ein bisschen bei der Frage Gefahr für die Demokratie. Wenn es gelänge, wäre das schon ein Problem. Denn die Rechtspopulisten werden nicht in der Lage sein, im neuen Europäischen Parlament die Mehrheit zu bekommen. Aber ab einer bestimmten Schwelle der Wählerunterstützung wird es für die anderen Parteien nicht so ohne weiteres möglich sein, eine solche starke Gruppierung einfach zu ignorieren. Zumal im Europäischen Parlament das ja nicht so funktioniert, oder die Europäische Union funktioniert als politisches Gebilde nicht so wie die nationalen politischen Systeme nach dem Motto regierende Mehrheit und Opposition, sondern es gibt einen ganz stark ausgeprägten Konsensualismus. Und der hat natürlich bislang die rechtspopulistischen Parteien nicht einbeziehen müssen, weil man sie ignorieren konnte, solange sie noch nicht so stark waren. Aber wir sehen in einigen nationalen politischen Systemen, in einigen schon sehr viel länger, etwa in den nordeuropäischen, aber Österreich hatte ich ja auch bereits genannt, dass das schon seit längerem nicht mehr möglich ist. Auf diese Frage, ab wann dann tatsächlich Gefahr für die Demokratie droht, werde ich am Ende zurückkommen. Zunächst muss ich beginnen mit einigen begrifflichen Überlegungen. Auch um der Misslichkeit vorzubeugen, dass ich am Ende meines Vortrags gefragt werde, ja, was ist denn überhaupt Populismus oder was ist Rechtspopulismus? Sie haben das ja überhaupt nicht definiert. Und es gibt ja in der Wissenschaft ganz grundsätzliche Vorbehalte gegen den Populismusbegriff, auch gegen den Rechtspopulismusbegriff. Ich kann da selber ein Lied davon singen, als ich 2013 in einem Artikel, der bei der Bundeszentrale für politische Bildung publiziert wurde, die AfD noch nicht mal als rechtspopulistisch bezeichnet habe, aber darauf hingewiesen habe, dass gewissermaßen der Keim des Rechtspopulismus in dieser Partei schon angelegt ist und auch die Frage erörtert habe, warum haben wir in Deutschland bislang keinen Rechtspopulismus gehabt und könnte sich das jetzt mit der AfD ändern? All diese Dinge haben sich ja bewahrheitet. Da gab es heftige Proteste von Lucke, dem damaligen Vorsitzenden, gegen die Bundeszentrale, dass die Bundeszentrale, wenn sie den Begriff Rechtspopulismus verwendet im Zusammenhang mit der AfD, dass die Bundeszentrale gegen ihre Neutralitätspflicht verstößt. Also im Grunde, was sich jetzt bei der AfD verschärft hat, noch mit diesen unsäglichen Denunziationsplattformen für Lehrer, ich weiß gar nicht, ob da auch Universitäts-, also Hochschullehrer mit gemeint sind, das war damals schon angelegt. Wir haben dann ein Gutachten erstattet für die Bundeszentrale für politische Bildung, wo wir ganz klar deutlich gemacht haben, dass es natürlich möglich sein muss, in der Wissenschaft auch Begriffe zu verwenden, die in der Alltagssprache negativ konnotiert sind. Wenn wir das nicht machen könnten, hätten wir ein großes Problem, denn sehr viele Begriffe sind negativ oder positiv konnotiert. Nehmen Sie mal den Begriff Demokratie. Demokratie, demokratisch, ist positiv besetzt. Trotzdem würde niemand auf die Idee kommen, das heißt, ein berühmter amerikanischer Politologe ist mal auf die Idee gekommen, Robert Dahl, aber er hat sich Gott sei Dank nicht durchgesetzt. Er wollte nämlich den Begriff Demokratie ersetzen durch einen wertneutralen Begriff, Poliarchie. Können Sie wahrscheinlich nichts mit anfangen, Gott sei Dank. Man kann nämlich also seine Argumentation war, die Demokratie ist ein unerreichbares Ideal. Und wir müssen uns mit den real existierenden Demokratien beschäftigen, die immer Defizite aufweisen, die dieses Ideal natürlich bei weitem nicht erreichen können. Und für diese real existierenden Demokratien brauchen wir einen neuen Begriff, nämlich den Begriff der Poliarchie. Das hat sich nicht durchgesetzt. Damit müssen wir leben in der Wissenschaft. Das kann man nicht verändern. Das führt eben manchmal dazu, das kann man nicht vermeiden, dass wissenschaftliche Begriffe oder Begriffe, die wir auch in der Wissenschaft benutzen, dass die als politische Kampfbegriffe eingesetzt werden. Und beim Populismus ist das gerade in Deutschland so. Also der Populismusbegriff ist hierzulande, glaube ich, noch negativer konnotiert als in anderen Ländern. Also wenn Sie in einem politischen Streitgespräch, wir sollen uns ja hier zivilisiert streiten, aber dann können Sie dem anderen entgegenrufen, was du gerade gesagt hast, ist doch total populistisch. Ist das zivilisiert, jemandem das vorzuwerfen? Ich glaube, der Begriff verletzt nicht wirklich. Also er ist eigentlich relativ harmlos. Wenn man sagen würde, das ist extremistisch, das ist antidemokratisch, das ist menschenfeindlich, dann würde man jemanden wirklich treffen. Der Populismusbegriff tut das nicht. Aber natürlich ist diese Verwendung nicht als Kompliment gemeint. Der ein oder andere Politiker, vor allem bei der CSU, hat das immer mal versucht, dann umzudrehen, so nach dem Motto, ja, ich bin populistisch, denn populistisch heißt ja, volksnah zu sein, nah bei den Leuten zu sein. Franz Josef Strauß hat mal gesagt, den Leuten aufs Maul schauen, aber ihnen nicht nach dem Munde reden. Das ist eigentlich eher schon ein Dementi des Populismus, finde ich eine sehr kluge Formulierung. Eigentlich ist es genau das, was in der repräsentativen Demokratie Politiker machen sollten. Sie sollten schon auch aufnehmen, was Meinungen, Präferenzen, Stimmen sind. Schließlich müssen sie ja um diese Stimmen werben, der Wähler. Aber repräsentative Demokratie bedeutet jetzt nicht, dass man gewissermaßen demoskopisch immer dem jeweiligen Mehrheitswillen in der Bevölkerung hinterherläuft. Wenn unsere Politiker das gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich keine Bundeswehr, hätten wir keine NATO-Nachrüstung, hätten wir keine Wiedervereinigung, weiß ich nicht, Euro, dafür gab es schon Mehrheiten. Oder die Ostpolitik von Willy Brandt war damals hoch umstritten. Das ist vielleicht der Vorteil der repräsentativen Demokratie. Ja, was ist jetzt Populismus? Herr Mosebach hatte schon wichtige Hinweise gegeben. Das zentrale Element des Populismus ist die Anti-Establishment-Orientierung. Die Populisten kritisieren die gesellschaftlichen und politischen Eliten. Sie kritisieren sie dafür, dass sie dem vermeintlichen Volkswillen, dem Interesse der Menschen nicht entsprechen, beziehungsweise sogar diese Interessen systematisch verletzen und hintergehen. Das ist das eine Kernmerkmal des Populismus. Das andere ist gewissermaßen spiegelbildlich damit verbunden. Die Populisten reklamieren für sich, dass sie wissen, was der wahre, der eigentliche Volkswille sei. Sie setzen also ihre Position, ihre als richtig erachtete Position, und das ist in der repräsentativen Demokratie ja völlig legitim, dass man sagt, unsere Position ist richtig, ist die bessere, ist die wahrere, die setzen sie aber mit der Wahrheit gleich. Und da beginnt natürlich ein auch schon problematisches Verhältnis zur Demokratie insgesamt, auf die ich dann am Ende noch mal ein bisschen genauer, auf das ich dann am Ende noch mal ein bisschen genauer zurückkomme. In der Literatur wird jetzt noch ein drittes Merkmal genannt, das besonders wichtig ist, um auch den rechten Populismus vom linken Populismus zu unterscheiden. Populismus macht ja zunächst einmal keine Aussage mit Blick auf eine politische Ideologie. Populismus, so wie eben definiert, kann sich also durchaus mit unterschiedlichen Ideologien paaren, verbinden. Mit rechten politischen Ideologien, aber eben auch mit linken politischen Ideologien. Und in der Tat sind beide Spielarten, wenn auch nicht in gleicher Stärke, weltweit und auch in Europa vorzufinden. Aber es gibt einen doch bedeutsamen Unterschied zwischen Rechts- und Linkspopulismus, und den kann man an dem Pluralismusmerkmal festmachen. Sie haben noch ein weiteres Merkmal eben genannt, der Antifeminismus. Das würde ich dort einreihen. Die rechten Populisten grenzen eben nicht nur die Eliten aus, sondern sie grenzen auch bestimmte Gruppen aus dem Volksbegriff aus. Das sind vor allem die Zuwanderer, also die nicht eingesessenen, vermeintlich nicht zur Nation und damit zum Volk gehören. Das können aber auch andere Gruppen sein. Die Leistungsempfänger haben Sie auch noch genannt, das können sexuelle Minderheiten sein. Und die Frauen sind ja keine Minderheit. Aber das alles bezeugt eine ganz stark antipluralistische Tendenz, die reale Vielfalt, den Gruppenaufbau der Gesellschaft negiert. Und das ist etwas, das wir bei den rechten Populisten vorfinden, aber nicht bei den linken Populisten. Natürlich kann es da durchaus auch Nuancen geben. Wir haben ja einen brutalen Streit, ob der jetzt zivilisiert ist, können wir auch fragen, innerhalb der Partei Die Linke über etwa die Frage der Zuwanderung, wo man, ich würde sagen, vordergründig sagen könnte, dass Wagenknecht, Lafontaine gewisse Anleihen bei ihren Positionen beim Rechtspopulismus machen. Also das scheint ja nicht so ganz unähnlich zu sein, was dort vertreten wird. Aber warum hat jetzt Wagenknecht warum ist sie zurückgetreten? Bei allen persönlichen Gründen, die kann ich nicht beurteilen. Sicherlich auch deshalb, weil sie sieht, sie ist mit dieser Position in der Partei nicht mehrheitsfähig. Also die Linke vertritt ganz überwiegend eben diese pluralistische Position. Und da liegt ein ganz deutlicher Unterschied. Und insoweit würde ich dann, ich hoffe, Sie können das alle erkennen, ich habe das jetzt mal an bestimmten Beispielen festgemacht, um auch eben Populismus von Nicht-Populismus abzugrenzen. Mir ist in Vorträgen gelegentlich mal die Frage gestellt worden oder wird auch die Frage gestellt, ja, wie ist es denn mit den Grünen in der Entstehungsphase, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre? Die Grünen haben sich doch dezidiert als Anti-Establishment-Partei bezeichnet. Die AfD hat sich ja jetzt ein Gutachten erstatten lassen mit Blick auf die Sorge, dass man vom Verfassungsschutz beobachtet wird und damit einen Teil der Reputierlichkeit verliert, die notwendig ist, um bestimmte Wählerschichten zu erreichen, vor allem im bürgerlichen Lager. Und in diesem Gutachten wurde der AfD dann empfohlen, auf bestimmte Begriffe zu verzichten in der öffentlichen Darstellung und Auseinandersetzung. Und zu diesen Begriffen gehörte auch der Begriff Altparteien. Und da konnte ich mir ein gewisses Schmunzeln, als ich das gelesen habe, nicht verkneifen, denn der Begriff der Altparteien ist von den Grünen erfunden worden. Die Grünen haben damals, als sie entstanden sind, sie haben sich ja selber auch nicht Partei genannt. Sie wollten was anderes sein. Sehen wir übrigens auch bei den Rechtspopulisten. Alle diese Parteien, mit zwei Ausnahmen, die kann man aber erklären, die FPÖ und die Schweizerische Volkspartei, nennen sich nicht selber Partei, sondern die nennen sich Lega, Front, Belang, nach einer bestimmten Person. Sie vermeiden den Begriff der Partei, weil sie sich auch als eine gesellschaftliche Bewegung verstehen. Und so war es eben auch bei den Grünen. Und dieses Anti-Establishment-Moment hat eine ganz große Rolle gespielt. Aber das ist bei den Grünen nicht einhergegangen mit der Vorstellung, sie selber hätten die Wahrheit gepachtet. Also sie würden gewissermaßen natürlich waren sie von bestimmten Positionen, etwa zunächst der pazifistischen Position, zutiefst durchdrungen und überzeugt. Das hat aber auch in den eigenen Reihen dann große Auseinandersetzungen ausgelöst. Aber dieses Grundprinzip liberaler Demokratien haben sie eigentlich nicht in Frage gestellt. Und sie haben dann auch diese internen, also für einen Teil mag das gegolten haben, die sind aber dann von den Grünen relativ schnell sozusagen abgespalten worden. Und da haben wir eine ganz andere Entwicklung als bei der AfD. Wenn die AfD sich spaltet, dann spalten sich die Gemäßigten ab. Bei den Grünen haben sich damals die Radikalen abgespalten. Und heute gibt es keine Partei, wenn Sie mir die kleine Polemik gestatten, die staatstragender ist als die Grünen. Also das kann man ja allein schon vom Habituellen her wunderbar verfolgen. Bei der AfD ist es so, dass sie sich eigentlich seit ihrer Entstehung 2013 immer mehr radikalisiert hat. Es gibt dann vielleicht noch eine weitere Spielart des Populismus, die man eigentlich so gar nicht ideologisch zuordnen kann, die also weder links noch rechts ist, aber insoweit dieses Element des Anti-Establishment noch stärker betont. Und in diese Rubrik würde ich die italienische Partei Movimento Cinque Stelle einreihen. Manche bezeichnen diese Partei als linkspopulistisch. Interessanterweise ist sie aber im Europäischen Parlament in der rechtspopulistischen Fraktion Europa der Freiheit und der direkten Demokratie. Das würde ja keinen Sinn machen, wenn sie tatsächlich linkspopulistische oder linkssozialistische Positionen vertreten würde. Ja, so viel vielleicht zum Begriff. Wie kann man jetzt das Aufkommen und den wachsenden Erfolg der populistischen Parteien erklären? Ich will vielleicht noch vorausschicken, wie hat sich diese Entwicklung aufgebaut. Ich glaube, dass man eine Vorreiter-, eine Hauptphase- und eine Nachzüglerphase der Entstehung dieser Parteien unterscheiden kann. Die Vorreiter waren die dänischen und norwegischen Vertreter. Die sind schon in den 70er Jahren auf den Plan getreten. Die haben sich damals Fortschrittsparteien genannt. Und das waren Steuerprotestparteien. Die in Dänemark hat sich der Parteiführer Mogens Glistrup sogar einsperren lassen, weil er demonstrativ seine Steuern nicht bezahlt hat. Die haben also protestiert gegen die zu hohen Steuern, die in den skandinavischen Ländern ja notwendig waren, um den Wohlfahrtsstaat zu finanzieren. Und insoweit waren das Parteien, die liberale, wirtschaftsliberale, marktliberale Positionen vertreten haben. Die haben sich gehalten, haben aber dann seit den 80er Jahren, denn diese marktliberalen Reformen sind ja in den 80er Jahren dann überall durchgeführt worden, in den skandinavischen Ländern, auch unter sozialdemokratischen Regierungen. Insoweit wurde ihnen dieses Thema entwunden und sie haben dann immer mehr umgesattelt auf das Thema Migration, ne, und haben das auch mit dem Wohlfahrtsstaatsthema verknüpft. Hauptphase war dann die 80er Jahre. Die Parteien, die ich eben genannt habe, die sind alle in den 80er Jahren entstanden. Ausnahme die FPÖ, die gab es schon in Österreich seit den 50er Jahren. Die ist aber de facto erst in den 80er Jahren zu einer rechtspopulistischen Partei geworden, unter Jörg Haider. Also sie hat ihren Charakter wesentlich verändert. Die Schweizerische Volkspartei verbindet sich ebenfalls mit einer Figur an der Spitze, einem Art Unternehmerpopulisten. Auch das ist eine bestimmte Spielart, die wir nicht erst seit Donald Trump kennen in den USA, dass Menschen, die über sehr viel Geld verfügen, dieses Geld dann einsetzen, um eine Partei zu gründen. Der Vorreiter dieses Unternehmerpopulismus ist Silvio Berlusconi gewesen mit seiner Forza Italia. Das ist also die Hauptphase. In die Nachzüglerphase fällt dann Berlusconi, fällt die SVP, fällt vor allem Wilders. Und das finde ich deshalb ein Beispiel, was ich auch gerne erzähle, weil in den Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre gab es dann internationale Konferenzen zum Rechtspopulismus und dort sind dann auch niederländische Kollegen aufgetreten und in den Niederlanden gab es keinen Rechtspopulismus, auch keinen Rechtsextremismus. Es gab eine Partei, Zentrumdemokraten haben die sich auch noch genannt, das war aber eine rechtsextreme Partei. Die sind aber bei Wahlen nie über 1% der Stimmen hinausgekommen, also ähnlich wie bei uns die NPD. Wir dürfen bei der deutschen Diskussion nicht vergessen, dass wir zwar bis 2013 keinen relevanten parteiförmigen Rechtspopulismus hatten. Alle Versuche vorher, Schill-Partei in Hamburg, Republikaner, die sind kläglich gescheitert. Aber wir hatten und haben ja bis heute in Deutschland, wir hatten das seit der deutschen Einheit, unterschiedliche Erscheinungsformen des Rechtsextremismus. Nicht primär in der Erscheinungsform der Partei, auch wenn dann die NPD bei Wahlen in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern jeweils zweimal den Einzug in die Landesparlamente geschafft hat, sondern das war vor allem rechtsextrem und fremdenfeindlich motivierte Gewalt. Nicht nur als isolierte Erscheinung von alkoholisierten Jugendlichen, sondern auch in politisch organisierter Form bis hin zum Rechtsterrorismus, was wir dann erst sozusagen im Nachhinein, was uns erst im Nachhinein deutlich gemacht wurde. Und wir hatten eine andere Spielart, von der auch die AfD profitiert, eine, obwohl ich mich schwer tue, das Wort zu verwenden, intellektuelle Spielart des Rechtspopulismus oder des Rechtsextremismus, die man in der Literatur auch schon in den 80er Jahren unter dem Begriff der neuen Rechten analysiert hat. Damals wurde schon vermutet von meinem Hamburger Kollegen Wolfgang Gessenharter, dass diese neue Rechte einen großen Einfluss gewinnen könnte, dass sie sozusagen in politische und gesellschaftliche Machtpositionen vordringen könnte. Ich habe das damals für übertrieben gehalten, aber in Verbindung mit einer bereits erfolgreichen und eben in den Parlamenten mittlerweile flächendeckend vertretenen Partei hat das natürlich eine andere Dimension. Also neue Rechte, da geht es vor allem um ein publizistisches Netzwerk. Und insoweit war ja der Rechtsextremismus in Deutschland nicht verschwunden. Wir müssen diese beiden Dinge immer zusammendenken. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang, dass dort, wo rechtsextreme Erscheinungsformen stark sind, dann der Rechtspopulismus eher schwach ist oder umgekehrt, wo der Rechtspopulismus bestimmten Einstellungen, auch fremdenfeindlichen Einstellungen, dann gleichsam offiziell auch in den Parlamenten eine Stimme gibt, dann brechen sich diese Dinge nicht auf anderem, ja tatsächlich schlimmerem Wege Bahn. Eine interessante These, das ist auch untersucht worden. Ich würde heute sagen, dass mehr dafür spricht, dass sich diese Phänomene wechselseitig verstärken. Sie begrenzen sich nicht gegenseitig, sondern sie verstärken sich wechselseitig. Auch die AfD profitiert von bestimmten Erscheinungsformen des Rechtsextremismus. Ja, die Nachzügler, ja, nochmal zurück zu dieser Frage mit den Niederlanden. Die niederländischen Kollegen haben damals das Ausbleiben des Rechtspopulismus in den Niederlanden damit erklärt, dass die Niederlanden eine vorbildliche, pluralistische Einwanderungs- und Integrationspolitik betreiben. Gewissermaßen das niederländische Modell der konfessionellen Säulen ist jetzt erweitert worden um die Säule der Muslime. Die Säulen sind ja nichts anderes als Parallelgesellschaften. Das wurde da als Erfolgsmodell verkauft. Und zwei Jahre später kam Pim Fortuyn und dann war gerade das grandiose Scheitern dieser pluralistischen Integrationspolitik die Erklärung für den Aufstieg des Rechtspopulismus. Also da kann man sehen, wie flexibel auch die Politologen sind in der Anpassung ihrer Erklärungen an die Wirklichkeit. Ja, wir müssen dann Mittelosteuropa als gesonderten Fall betrachten. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, auch die Erklärung, die wir haben für den Rechtspopulismus in West- und Nordeuropa, eins zu eins zu übertragen auf die mittelosteuropäischen Länder. Da haben wir eine besondere Situation, erklärbar aus der Historie, aus den besonderen Bedingungen der Transformation seit den 90er Jahren, auch aus der politischen Kultur dieser Länder. Auch hier ist Deutschland insoweit ein interessanter Fall, weil die frühere DDR ja auch eine postkommunistische Gesellschaft ist. Das haben wir auch in der Politologie viel zu wenig beachtet, weil wir im Grunde immer gesagt haben, das wird sich dann früher oder später alles dem Westen angleichen. Wir sehen heute, wir haben für die AfD in Ostdeutschland ein doppelt so großes Wählerpotenzial wie im Westen. Und insoweit ist es hier auch interessant, nach Verbindungen, nach Analogien zu suchen zur Situation in den mittelosteuropäischen, in anderen mittelosteuropäischen Ländern. Also Ostdeutschland eher zu vergleichen mit Mittelosteuropa als mit West- und Nordeuropa. Ja, was sind jetzt die Ursachen und Entstehungshintergründe? Ich habe in meiner Arbeit damals, Ende der 90er Jahre, dafür versucht, eine Formel zu entwickeln. Ich habe das genannt, eine Gewinnerformel des Populismus. Und diese Formel besteht aus drei Elementen. Und diese Elemente spiegeln die Entstehungsursachen und die Erfolgsgründe der populistischen, der rechtspopulistischen Parteien wider. Sie lauten Politik, Ökonomie, Kultur. Die Politik ist der Ausgangspunkt. Wenn wir zurückgehen auf das primäre Merkmal des Populismus, Anti-Establishment, Das muss ja irgendeine Ursache haben. Warum wird dem Establishment vorgeworfen, dass es nicht den wahren Interessen des Volkes entspricht? Wir haben es also offenbar mit einer Krise der Repräsentation zu tun. Teile des Volkes fühlen sich in ihren Auffassungen, in ihren Meinungen, in ihren Interessen nicht mehr richtig repräsentiert von den politischen Eliten, von den Repräsentanten. Dieser Repräsentationskrise, das wäre das im engeren Sinne politische Element dieser populistischen Gewinnerformel. Dieser Repräsentationskrise müssen aber doch weitere Ursachen vorausgehen. Warum fühlen sich die Menschen nicht mehr repräsentiert? Um welche Interessen, um welche Meinungen geht es? Und da kommen zwei Faktoren ins Spiel, die wir eigentlich in der Politikwissenschaft heute benutzen, um überhaupt Parteien, Parteiensysteme und den politischen Raum zu strukturieren, um die Konflikte in der Gesellschaft zu strukturieren. Wir haben ökonomische Konflikte in der Gesellschaft, das sind Verteilungskonflikte, und wir haben kulturelle Konflikte, das sind Identitätskonflikte. Diese beiden Begriffe haben sich auch durchgesetzt. Kultur, Identität. Die populistischen Parteien, die rechtspopulistischen Parteien sind relativ frühzeitig als vor allem als Ausdruck dieser kulturellen Konfliktlinie beschrieben worden. Man hat also argumentiert, da geht es gar nicht in erster Linie um Verteilung, sondern es geht um etwas anderes. Es geht um kulturelle Identität. Und dieses Thema hat sich vor allem verbunden mit dem Thema der Zuwanderung. Und zwar der Zuwanderung, und das ist auch etwas, was die europäischen Rechtspopulisten miteinander verbindet, der Zuwanderung aus kulturfremden Weltregionen. Und das heißt für uns in Europa vor allem aus der islamischen Welt. Das ist das zentrale Thema der Identität in Europa. In den USA war das schon immer etwas anders gelagert. Da spielte klassischerweise natürlich Rassismus eine Rolle, der sich gerichtet hat gegen die Afroamerikaner. Das spielt bis heute eine Rolle, auch bei Trump. Trump ist ein Rassist. Aber es kommen andere Dinge hinzu, etwa die muslimische Migration und auch die Migration aus Lateinamerika. Das verstärkt diese Elemente nochmal. Aber in den USA hat zum Beispiel die Religion eine ganz andere Bedeutung als in unseren doch sehr stark säkularisierten Gesellschaften in Europa. Also dieses christliche Moment, die Social Issues, diese konservativen Themen, die Sie auch angesprochen haben, die werden dort noch erweitert. Thema Abtreibung, das ist zum Beispiel bei uns kein wirkliches Mobilisierungsthema, das jetzt die rechtspopulistischen Parteien teilen und miteinander verbinden. Aber in den USA spielt das beim dortigen Rechtspopulismus eine sehr große Rolle. In der neueren Debatte seit ein, zwei Jahren wird aber wieder eine andere Erklärung stärker gemacht, nämlich die Erklärung der ökonomischen Krise. Also es ist, Sie kennen ja diesen berühmten Satz von Bill Clinton, it's the economy stupid. Es kommt alles auf die Wirtschaft an, es hängt alles von der Wirtschaft ab. Die Rechtspopulismusforscher haben dem dann entgegengesetzt, nein, it's the identity stupid. Es geht heute um Identität. Und neuerdings wird aber darauf hingewiesen, dass wir doch innerhalb Europas ganz interessante Unterschiede sehen, was den Rechts- und den Linkspopulismus angeht. Schauen Sie sich diese Karte an. Blau eingefärbt sind die Länder, in denen rechts- oder nationalpopulistische Parteien in den Parlamenten vertreten sind, beziehungsweise dunkelblau dort sogar in den Regierungen vertreten sind. Rot eingefärbt sind Länder, in denen linkspopulistische Parteien in den Parlamenten vertreten sind. Und die südlichen Länder, Portugal, Spanien, Italien und Griechenland, die sind sogar alle dunkelrot eingefärbt, weil die Parteien dort allesamt regieren, mitregieren. In Portugal dulden linkspopulistische Parteien die sozialdemokratische Regierung, genauso wie in Spanien, wo er jetzt am Sonntag gewählt wird. Und mit Vox, auch in Spanien nun ein rechtspopulistischer Akteur auf den Plan getreten ist. Also nach Deutschland hatte uns Spanien abgelöst als einziges Land, in dem es keinen Rechtspopulismus gibt. Das könnte sich jetzt am Sonntag auch ändern. Also diese Karte müsste dann vielleicht je nach Regierungsbildung auch dann wieder aktualisiert werden. In Griechenland Syriza. Syriza hat im Grunde dort die Sozialdemokratie abgelöst als führende Kraft des linken Lagers und führt dort die Regierung an, interessanterweise in einer Koalition mit einer kleinen rechtspopulistischen Partei, die jetzt zwar die Regierung verlassen hat, die Syriza aber immer noch duldet, weil sie ansonsten keine Mehrheit hätte. Und Italien ist natürlich ein krasser Fall einer Koalition einer eher linkspopulistischen, wenn man sie jetzt mal so nennen will, Partei, die dort die stärkste Kraft war bei der letzten Parlamentswahl, mit der rechtspopulistischen Lega Nord. Wenn Sie sich jetzt mal im Norden und in Westeuropa umschauen, stellen Sie fest, dort ist überall der Rechtspopulismus stärker. Wie kann man das erklären? Ich würde sagen, man muss die mittelosteuropäischen Länder als eine Region nochmal separat betrachten. Da haben wir ganz spezifische Ursachen. Nehmen wir etwa das Thema Identität. Man könnte es jetzt ein bisschen plakativ sagen. In Westeuropa, in Nordeuropa wird die Identität, die vermeintliche Identität der Gesellschaft durch Zuwanderer bedroht. Und in den osteuropäischen Ländern haben wir keine Zuwanderung, da haben wir Abwanderung. Wir haben in der DDR, die frühere DDR, Ostdeutschland, hat seit der Wende nochmals über 2 Millionen Einwohner verloren. Ivan Krastev, der das in seinem Buch Europadämmerung sehr gut beschrieben hat, also diese spezifischen Ursachen des Populismus in Mittelosteuropa, weist darauf hin, dass aus Bulgarien, seinem Heimatland, seit dem Umbruch 1989 über 20% der Bevölkerung nach Westeuropa abgewandert sind. Und das ist ja kein repräsentativer Bevölkerungsschnitt, sondern es sind vor allem die Mobilen, die besser Ausgebildeten, die das Land verlassen. Was macht das mit einem Land? Das sind ganz spezifische Ursachen, die wir dort betrachten müssen und die wir nicht ohne weiteres sozusagen in eins setzen können mit den Bedingungen, die wir in West- und Nordeuropa vorfinden. Aber lassen Sie mich vielleicht darauf konzentrieren und den Vergleich mit Südeuropa, denn da spielen ökonomische Faktoren schon eine Rolle. Die West- und Nordeuropäischen Länder sind im Prinzip wettbewerbsstarke Volkswirtschaften. Bei allen Problemen gehört auch Frankreich dazu. Diese Länder verdanken ihre Wettbewerbsstärke ja der Offenheit für den Weltmarkt, wo sie erfolgreich sind. Sie sind insoweit auch eingebunden in die wirtschaftliche Globalisierung. Aber diese Einbindung in den Weltmarkt, die Abhängigkeit sozusagen auch von der Wettbewerbsfähigkeit, die hat natürlich zur Folge, dass die eigene Wirtschaft einem permanenten Strukturwandel ausgesetzt ist, in dem es dann eben auch Verlierer gibt. Und die Verlierer solcher Prozesse, die müssen geschützt werden. Und die sind in diesen Gesellschaften traditionell geschützt worden durch einen stark ausgebauten Wohlfahrtsstaat. Und beides sind Seiten derselben Medaille. Man kann das auch empirisch nachweisen. Je offener die Volkswirtschaften sind, je eingebundener sie sind in den Welthandel, die skandinavischen Länder sind das beste Beispiel, umso stärker ausgebaute Wohlfahrtsstaaten finden sie vor. Nun gerät aber der Wohlfahrtsstaat
ja gerade durch die Globalisierung auch unter Druck, weil es ja darum geht, die eigenen Wettbewerbsbedingungen, das sind heute vor allem Standortvorteile, zu optimieren. Und da kann ein solcher Wohlfahrtsstaat dann lästig sein, weil er schlichtweg zu teuer wird, für die Wirtschaft zu teuer ist und die Wettbewerbsfähigkeit vermindert. Wir haben in Deutschland zum Beispiel unsere Wettbewerbsstärke. Wir tun ja immer so, dass wir die tüchtigsten sind in Europa. Aber unsere Wettbewerbsstärke, ob wir so tüchtig sind, da habe ich manchmal meine Zweifel. Also wir kriegen keine Flughäfen rechtzeitig eröffnet. Also unsere Infrastruktur, fahren Sie mal nach Portugal, da haben Sie überall Internet im letzten Winkel des Landes, von dem wir annehmen, dass es ja im Grunde viel strukturschwächer ist als unseres. Also da bilden wir uns auch so ein bisschen was ein. Deutschland hat seine wirtschaftliche Stärke vor allem dadurch erreicht, dass wir die Löhne niedrig gehalten haben. Das ist der entscheidende Grund, nicht diese Hartz-IV-Reform, das mag vielleicht alles auch eine Rolle gespielt haben, aber vor allem der Druck auf die Löhne. Und jetzt sind wir bei der Frage Kultur oder Ökonomie. Das ist ganz wichtig. Beides spielt nämlich zusammen. Und wenn dort der Wohlfahrtsstaat unter Druck gerät, dann werden natürlich Zuwanderer, die zum einen als Arbeitsmigranten ins Land kommen, um auch die Wettbewerbsstärke aufrechtzuerhalten, die aber auf der anderen Seite als Flüchtlinge und Asylbewerber ja nicht von ungefähr gerade in die Länder wollen, wo es eben einen ausgebauten Wohlfahrtsstaat gibt, dann finden dort Konkurrenzen statt. Konkurrenzen zwischen der einheimischen Bevölkerung und den Zuwanderern. Und diese Konkurrenzen finden vor allem statt im unteren Teil der Gesellschaft. Und das ist eine Ursache des Rechtspopulismus, die wir natürlich nicht außer Acht lassen dürfen. Also da spielen ökonomische und kulturelle Faktoren unmittelbar zusammen. Da sehen wir auch den Unterschied zu den südeuropäischen Ländern. Da gibt es diese stark ausgebauten Wohlfahrtsstaaten nicht. Diese Länder sind eher wettbewerbsschwach und sie sind vor allem die Leidtragenden des internationalen Finanzmarktsystems, durch das sie etwa nicht in der Lage gewesen sind, sich noch zu vernünftigen Bedingungen weiter zu verschulden. Und das hat ideologisch natürlich den linken Parteien in die Hände gespielt, nicht? Während diese Verbindung von Wohlfahrtsstaat und Zuwanderung den rechten Parteien in Europa, in Nordeuropa und in Westeuropa in die Hände gespielt hat. Das ist also eine Erklärung dafür. Ich glaube aber, dass sie nicht ausreicht. Und gerade linke Parteien machen vielleicht diesen Fehler, dass sie dann die mit der Zuwanderung verbundenen Fragen auf die ökonomischen Probleme reduzieren. Und das ist deshalb ein Fehler, weil dieses Thema kulturelle Zugehörigkeit und Identität ein für sich genommen eigenständiges Thema ist und auch insoweit auch ein eigenständiger Erklärungsfaktor. Also die Frage, wie gehen wir in unseren Gesellschaften um mit kultureller Differenz und wie viel kulturelle Differenz sind unsere Gesellschaften, die ja historisch gewachsen sind, auch bereit zu verkraften. Auch das ist eine der Ursachen für den Rechtspopulismus, dass man die mit der Zuwanderung in dieser Hinsicht verbundenen Probleme nicht richtig angegangen ist. Und ich glaube, man kann vor diesem Hintergrund auch ganz gut erklären, warum es, jetzt habe ich mich ein bisschen in meiner, warum es in den 2000er Jahren noch einmal zu einem deutlichen Aufschwung des Rechtspopulismus gekommen ist. Mit dem 11. September begann diese Serie islamistischer Terroranschläge, die dann sehr früh auch Europa erreicht hat. Vor allem Frankreich ist betroffen, aber auch in Spanien hat es Anschläge gegeben, in Großbritannien und
im Jahre 2000, wann war es, 2016, hat dann ein größerer Anschlag erstmals auch in Deutschland stattgefunden. Und das können wir ja nicht abtrennen vom Islam. Also diese ganzen Vorbehalte gegen die Muslime, beginnend sozusagen mit den Arbeitsmigranten, aber auch mit den Flüchtlingen, die sind dadurch natürlich eher weiter verstärkt worden. Und dann habe ich eben schon erwähnt, die Finanz- und die Euro-Krise und ab 2015 dann die Migrationskrise, wo sich eben auch Europa, die Europäische Union, außerstande gesehen hat und nicht fähig und nicht willens war, dieses Problem zu lösen oder dieses Problem in den Griff zu kriegen. Und das ist bis heute so. Denn sie können letztlich dieses Problem nur lösen, wenn es eine Verteilung gibt, eine faire Verteilung von Flüchtlingen in den Ländern der Europäischen Union. Und die mittelosteuropäischen Länder verweigern sich der Aufnahme jeglicher muslimischer Flüchtlinge bis heute. Solange das sich nicht ändert, werden wir keine europäische Migrations- und Asylpolitik bekommen. So, ich gehe jetzt abschließend, ich habe nämlich schon ein Zeichen bekommen, dann auf die Frage ein, ist der Populismus jetzt eine Gefahr für die Demokratie? Und ich hoffe nicht, dass Sie darauf eine klare Antwort erwarten, im Sinne von ja oder nein. Das können Wissenschaftler sowieso nicht. Aber es ist in diesem Fall auch nicht möglich, weil man es konditionieren muss. Ganz klar, die Frage hängt von bestimmten Bedingungen ab. Und es gibt hier zunächst auch in der Literatur zwei Spielarten, die meines Erachtens beide zu extrem sind oder das Problem zu einseitig sehen. Die eine Spielart, die wird etwa vertreten von dem Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt, die lautet, anknüpfend auch an das, was ich gesagt habe zum Thema Repräsentationskrise, bestimmte Interessen sind nicht repräsentiert, also etwa in Deutschland das Migrationsthema oder alle Parteien sind für die Europäische Union, es gibt niemanden, der das anders sieht. Sogar die CDU ist jetzt mittlerweile einverstanden, dass Homosexuelle heiraten dürfen. Also auch das wird von niemandem dann mehr anders gesehen. Andere Positionen haben keine Stimme. Also insoweit, wenn diese Positionen dann im Parlament vertreten sind durch rechtspopulistische Parteien, dann schließt der Rechtspopulismus sozusagen eine Repräsentationslücke. Das ist der Begriff, den Patzelt immer verwendet. Wenn das so wäre, müsste man sagen, eigentlich unter Demokratiegesichtspunkten hätte dann der Rechtspopulismus eine positive Funktion. Denn auch Positionen, die einem selber nicht gefallen, sofern sie nicht demokratiefeindlich und extremistisch sind, haben doch das Recht, im Parlament repräsentiert zu werden. Und wenn diese Repräsentation dazu führt, dass die anderen Parteien sich vielleicht auch bestimmter Probleme annehmen, die sie vorher vielleicht vernachlässigt haben, also etwa dieses Problems des Umgangs mit kultureller Differenz, dann hätte der Populismus doch eine positive Funktion. Dann würde er doch unter dem Strich eigentlich die Demokratie verbessern. Das ist die eine, sozusagen die positive Interpretation. Die negative Interpretation sagt, Parteien, die selber demokratiefeindlich sind, die antipluralistisch sind, und wer antipluralistisch ist, steht ja mit einem zentralen Prinzip der Demokratie auf Kriegsfuß. Man kann nicht antipluralistisch sein und sich als demokratische Partei bezeichnen. Er kann auch nicht eine positive Funktion für die Demokratie gewinnen. Das ist eine andere Position. Und ich halte diese beiden Positionen für falsch in dieser Extremform. Und das macht die Schwierigkeit aus, diese Frage zu beantworten. Letztlich, man muss diese negativen Seiten natürlich sehen. Und ich möchte es nicht so weit kommen lassen, dass wir den Testfall machen.
also die Populisten an die Regierung kommen. Und dann sehen wir ja, ob sie es ernst meinen mit ihren antipluralistischen, antidemokratischen Vorstellungen. Dann bauen sie die Demokratie vielleicht tatsächlich in ein anderes System um, was in Polen meines Erachtens noch reversibel ist. Es ist nicht auszuschließen, dass die PiS-Regierung die Wahlen verliert und die Entwicklung auch wieder zurückgedreht wird. In Ungarn, wo ich gerade gewesen bin, ist in allen Gesprächen ganz klar deutlich geworden, das ist eine Entwicklung, die dort fortgeschritten ist und nicht mehr ohne weiteres revidierbar. Und dass das in der Europäischen Union stattfindet, wirft ja ein weiteres Licht auch auf die Europäische Union und deren Funktionieren beziehungsweise Nicht-Funktionieren. Also ein Land wie Ungarn, wenn es damals so verfasst gewesen wäre, hätte ja gar nicht in die Europäische Union aufgenommen werden können. Aber wenn man dann erstmal drin ist, dann ist es offenbar sehr schwierig, auch von europäischer Seite sozusagen diese Demokratiestandards dann auch weiter einzuklagen. Ich knüpfe abschließend an etwas an, was Herr Mosebach in seiner Einführung gesagt hatte, der zivilisierte Umgang. Wir haben ja in Deutschland eine sehr gute Verfassung, ein wirklich vorzügliches Grundgesetz, was auch die Lehren gezogen hat aus den Defiziten und Mängeln der Weimarer Verfassung. Eine der Lehren ist auch die wehrhafte Demokratie, dass man zum Beispiel eine Partei, die verfassungsfeindlich ist, verbieten kann. Das ist eine der Lehren. Ich würde das nicht in Frage stellen. Ich würde nur sagen, man muss diese Dinge klug einsetzen und darf sie nicht als Alibi missbrauchen, um die eigentliche geistige und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Phänomen zu vermeiden. Und das ist der Punkt. Wir lernen jetzt, ich will keine Analogien hier heraufbeschwören, aber wir lernen jetzt, dass die Demokratie gar nicht so selbstverständlich ist und so stabil, wie wir uns das vielleicht einbilden. Die Demokratie hängt eben auch von Voraussetzungen ab, die nicht im Grundgesetz selber stehen. Und eine dieser Voraussetzungen ist das Prinzip der Mäßigung. Mäßigung bedeutet zum Beispiel, dass eine Partei, wenn sie die Mehrheit hat, diese Mehrheit nicht dazu nutzt, um ihre eigenen Chancen zu verbessern, die Mehrheit zu bleiben und die Chancen der politischen Konkurrenz zu vermindern. Das ist ein ganz zentrales Prinzip der Fairness. Und wenn wir das verletzen, und es wird verletzt, wenn der politische Kontrahent, der Wettbewerber, als Feind betrachtet wird. Und das ist das, was sich doch jetzt durch den Rechtspopulismus abzeichnet, diese Polarisierung. Das ist ein Gift, ein schleichendes Gift für die Demokratie. Und das haben wir historisch gelernt, dass Demokratien scheitern können an einer solchen Polarisierung. Und dem muss man vorbeugen. Und ich glaube, dass es eine kritische Schwelle gibt der Wählerunterstützung. Die würde ich sehen, auch in Deutschland, bei 20-25%. Ich glaube, darüber können wir ja vielleicht in der Diskussion auch noch sprechen, dass wir in Deutschland nicht dahin kommen werden. Wir werden bei der AfD nicht in dieselben Dimensionen der Wählerunterstützung kommen wie beim Front National oder bei der österreichischen FPÖ. Aber wenn es so käme, dann hätten wir ein Problem. Denn die AfD wird natürlich, und das zeigt sie ja heute schon, sie wird diese Stärke, die sie dann durch die Repräsentanz gewinnt, auch einsetzen, um in gesellschaftliche und politische Machtpositionen vorzudringen. Die werden dann irgendwann auch sagen, wir wollen einen Verfassungsrichter stellen, wenn die Parteien die Verfassungsrichter sozusagen nach dem Proporz bestellen, was eigentlich ein sinnvolles System ist, dann sind wir ein Teil dieses Proporzes. Und deshalb glaube ich, darf diese Schwelle der Wählerunterstützung nicht überschritten werden. Wenn wir uns bei 10-15% bewegen, und das wird bei der AfD so bleiben, da dürfen wir uns keine Illusionen machen. 10 wäre ja besser als 15, aber es wird nicht deutlich unter 10 gehen. Und in Ostdeutschland, das werden wir bei den Landtagswahlen sehen, wird das Potenzial doppelt so hoch sein wie im Westen. dann können wir das im Griff behalten. Das andere ist natürlich, wie entwickelt sich die Partei selber? Es kann ja sein, dass in der Partei eben nicht die extremistischen, die radikalen Vertreter die Oberhand behalten, sondern die Vertreter, die selber der Meinung sind, uns geht es eigentlich nur darum, die repräsentative Demokratie zu verbessern. Dass also der Rechtspopulismus gewissermaßen hineinwächst in das politische System. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, also das wird nicht von allen so geteilt, aber in den skandinavischen Ländern sind die Rechtspopulisten heute ein Teil des etablierten Spektrums. Natürlich haben sie durch ihren Druck die Politik deutlich verändert, vor allem die Einwanderungspolitik. Sie haben schon in den 80er Jahren die skandinavischen Länder damit begonnen, ihre Einwanderungspolitik zu verschärfen. Ich will das jetzt inhaltlich nicht bewerten, aber das hat eben auch ein Stück weit dazu beigetragen, den Rechtspopulismus in das politische System zu integrieren und damit auch die Polarisierung wieder zu reduzieren, in Dänemark und in Norwegen. In Schweden ist das noch nicht der Fall. Da gibt es auch keine Bereitschaft, auch der konservativen Parteien, sich auf eine Zusammenarbeit einzulassen. Bei der AfD sehe ich das nicht, sondern ich sehe eher die gegenteilige Entwicklung und würde dann im Grunde eher darauf vertrauen, und das ist auch so, dass der Extremismus abschreckend wirkt. Der Extremismus ist also auch eine Erklärung dafür, warum die AfD dann möglicherweise nicht in diese Dimension der Wählerunterstützung vorrücken kann, wie das in anderen europäischen Ländern der Fall ist. Ganz herzlichen Dank.
Ja, Herr Professor Decker, vielen Dank auch von meiner Seite für diesen hochinteressanten Vortrag und auch, dass man ihm so gut folgen konnte, dem Vortrag. Das, finde ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Ganz kurz noch mal ein paar Eckpunkte. Wichtig für unsere Tagung insgesamt natürlich der Begriff. Was ist eigentlich Rechtspopulismus? Fand ich sehr wichtig, dass das entsprechend hier auch ausgeführt wurde. Sie haben Spielarten des Rechtspopulismus dargestellt, vor allem in Europa. Die Entstehungsursachen und auch die Erfolgsgründe des Rechtspopulismus spezifisch in Europa dargestellt. Hochspannender Punkt, wie ich fand, kulturelle Identität und auch die ökonomischen Aspekte und auch die Diskussionen dazu und Ihre Einschätzungen. Und von da aus sind Sie weitergegangen zu der Frage, Leitfrage ja auch des Vortrags, wie ist das eigentlich mit der Demokratie? Ist der Rechtspopulismus eine Gefahr für unsere Demokratie? Ja, nein. Und wie sieht auch die Zukunft der AfD aus? Kann sie in unser politisches System hineinwachsen oder nicht? Könnte das sein? Also das sind mal so ein paar Schlaglichter nochmal auf Ihren Vortrag. Es war natürlich erheblich mehr, als ich jetzt gesagt habe und möchte damit dann auch die Diskussion eröffnen. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich werde dann das Mikrofon Ihnen geben. Ich glaube, das ist die beste Variante. Bitte deutlich reinsprechen, dass wir alle Ihre Frage hören.
Ich hätte zwei Fragen. Einerseits, Sie haben die Identitären nicht erwähnt. Wo würden Sie die einordnen? Und die zweite Angelegenheit ist die FPÖ. Die kenne ich nun von den Anfangsgründen bis zum heutigen Tag. Und sie bleibt in meinem Grundverständnis die alte Neonazi-Partei, die sie immer gewesen ist. Wie passt das mit Rechtspopulismus zusammen?
Dankeschön für diese zwei Nachfragen, die ich gerade an Sie weitergebe, Herr Professor Decker.
Ja, die Identitären lassen sich jetzt nicht so ganz den Erscheinungsformen zuordnen, die ich genannt hatte, vielleicht am ehesten einer gesellschaftlichen Bewegung, allerdings zahlenmäßig überschaubar, mit gewissen Verbindungen zu dieser intellektuellen neuen Rechten. Interessant, man bedient sich dort eben auch Aktions- oder Agitationsformen, die man früher eher bei der Linken vermutet hätte. Also insoweit sind diese Leute auch sehr lernfähig, in gewisser Weise modern. Das gilt ja, was die Wähleransprache angeht, für die Parteien ohnehin. Heute ist noch mal eine amerikanische Untersuchung zitiert worden, glaube ich, im Spiegel, dass auf die AfD 85% aller Posts der politischen Parteien entfallen bei Facebook. Das heißt, alle anderen Parteien teilen sich 15%. Die Rechtspopulisten sind also führend, was die Wähleransprache über die sozialen Medien angeht. Und das kann man ja auch gut erklären, denn das ist für sie einerseits äußerst praktisch, denn ansonsten bräuchten sie ja die Unterstützung der traditionellen Medien, die ihnen aber sehr kritisch gegenüberstehen. Und weil sie die Unterstützung dann nicht brauchen, können sie die traditionellen Medien umso heftiger beschimpfen als Teil dieses Establishments. Das gilt ja vor allem für die öffentlich-rechtlichen Sender. Dann die zweite Frage war die FPÖ. Ja, ich bin ja auch immer wieder auf Konferenzen in Österreich, und die Österreicher haben natürlich sehr lange gebraucht, um sich mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Also die machen bis heute aus Beethoven einen Österreicher und aus Hitler einen Deutschen. Die FPÖ ist ein Produkt dieser Entwicklung. Und die Partei, ich hatte ja darauf hingewiesen, dass sie sich professionell vorbereitet hat auf die Regierungsverantwortung. Und ein Teil dieser Professionalität, auch der Akademiker in dieser Partei, das sind Rechtsextreme, das sind Burschenschaftler, die genau aus diesem Milieu stammen. Also insoweit hat diese Trennung in Österreich nie stattgefunden. Und dass dort ja übrigens nicht nur die Christdemokraten, die ÖVP, sondern auch die Sozialdemokraten mit der FPÖ koalieren, das war von Hause aus so, denn es gab in Österreich ja schon immer in den Bundesländern diese Proporzregierung. Also die FPÖ war eigentlich von daher und indirekt damit der Rechtsextremismus immer schon ein Bestandteil des politischen Systems.
Mhm. Dankeschön für diese Klärung beider Rückfragen. Bitte, der Herr, das Mikrofon kommt direkt. Oder wenn Sie direkt reinsprechen, das ginge auch, weil es gerade bei Ihnen steht.
Das funktioniert und es funktioniert.
Ja, funktioniert. Ja,
ich habe auch so zwei Aspekte. Der erste ist, wie erklärt man sich diesen Wandel von Bürgerinitiativen, die früher ein spezifisches Interesse im pluralistischen System verfochten haben, heutzutage aber so wir sind das Volk-Mentalität haben. Sie kommen ja aus Bonn, komme ich auch her. Es gibt da sehr viele Initiativen, zum Beispiel diese Workshop Zukunft Bonn, wo 20 Leute sich über Kultur unterhalten haben. Es ging um Schließung eines Theaters. Auf einmal gehen die hin und sagen, das Volk will, aber die Politiker wollen das Theater schließen. Es ging um Subventionen. Ist eine große Frage. Zweite Sache, wie gehe ich mit Andersdenkenden um? Da habe ich ja immer so sehr viel Sympathie von Toleranz im Umgang mit anderen. Aber gestern war eine Schlagzeile, und die passt eigentlich auch zu Teilen der AfD, wo ein Land Toleranz gegen seine Traditionen eingefordert hat. Dort gehört es zur Tradition, Homosexuelle zu erschlagen. Und einen Teil der AfD-Leute sehe ich in dieser Richtung.
Mhm. Dankeschön. Bleiben wir mal gerade bei den beiden Punkten.
Ja, das Letzte kann ich eigentlich uneingeschränkt teilen. Was die Bürgerinitiativen angeht, ist das ja zunächst einmal nichts Negatives. Ein Teil der Zivilgesellschaft. Ich finde es auch eigentlich keine schlechte Entwicklung, dass bestimmte Formen der politischen Beteiligung, die sich etwa auch mit Bürgerinitiativen verbinden, dass die heute kein Monopol der Linken sind. Also das Demonstrieren gehen ist ja ein gutes Beispiel. Warum sollen das nicht auch Bürgerliche machen oder eben Konservative und sei es auch Nationalkonservative? Da haben wir eine deutliche Veränderung. Das ist in der Tat so. Manche sagen ja, also Pegida ist ja ein gutes Beispiel. Da haben wir Massendemonstrationen, aber eben nicht von dem üblichen Demonstrationspublikum, sondern von Rechten, also zumindest die Anführer oder die anderen, die mitgelaufen sind, die sollten ja auch wissen, wem sie da hinterherlaufen. Und da liegt schon eine gewisse Veränderung, also dass das heute kein Monopol mehr ist. Was ein Problem ist, ist, dass diese Formen der politischen Beteiligung einhergehen mit einer Abwendung von den Parteien. Vor allem von den Parteien, die sich früher mal als Volksparteien bezeichnet haben, sich heute immer noch so bezeichnen. Aber wenn wir ehrlich sind, zumindest für die SPD würde ich das jetzt schon so sagen, für die Union bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber sie bewegt sich zumindest in dieselbe Richtung, die keine Volksparteien mehr sind. Denn diese Parteien haben natürlich gegenüber allen anderen Formen der politischen Beteiligung den Vorzug, dass sie schon versuchen, verschiedene Interessen abzugleichen, miteinander zu verbinden. Und wir sehen auch im Parteiensystem, dass eher die Parteien profitieren im Wettbewerb, die, ich sage jetzt nicht extreme Positionen, aber doch an den Polen sich bewegen bei den Konflikten. Das sind ja nicht nur die Rechtspopulisten, das sind auf der anderen Seite auch die Grünen. Also auch die Grünen waren so gesehen ein Profiteur der Migrationskrise, weil sie von Außenseitern wie Boris Palmer, abgesehen dem Sarrazin der Grünen, in relativer Reinheit und Einigkeit eine liberale, flüchtlingsfreundliche Position vertreten haben. Und damit konnten sie ihre Anhänger mobilisieren, genauso wie die AfD mit der Gegenposition ihre Anhänger mobilisieren konnten. Und Union und SPD, die versucht haben, das auszubalancieren, genauso wie sie beim Klimaschutz oder bei anderen Fragen versuchen, die verschiedenen Positionen auszubalancieren, die haben eigentlich das Nachsehen. Und das ist eben die Frage, die wir auch beantworten müssen. Und Demokratieforscher wie ich überlegen ja, wie kann man das hinkriegen, dass wir auch diesen Interessenausgleich in der Demokratie wieder hinkriegen, ohne auch die Wahlen zu entwerten. Das ist ja auch wichtig. Wenn alles sich nur im Konsens sozusagen bewegt, dann spielt es ja am Ende auch keine Rolle mehr, ob ich für diese oder für jene Partei stimme. Also es muss irgendwie auch sichtbar werden, dass ich mit meiner Stimme irgendwie die politische Richtung verändern kann. Was zum Beispiel bei den europäischen Wahlen nicht der Fall ist. Und das ist der Hauptgrund dafür, warum wir wahrscheinlich auch, obwohl jetzt so viel über Europa geredet wird wie noch nie, also das sind wirklich europäische Wahlen, trotzdem sage ich voraus, dass die Wahlbeteiligung in 4 Wochen nicht wesentlich höher sein wird als beim letzten Mal. Ja, also da müssen sich die Parteien fragen, ob sie nicht auch andere Formen der Ansprache der Wähler, auch der politischen Beteiligung. Also sie müssen vielleicht auch so ein bisschen mal ihre eingefahrenen Organisationsprinzipien, zum Beispiel das Prinzip der Mitgliederpartei, das alles überdenken, um auch wieder stärker selber präsent zu sein in der Gesellschaft. Denn wir haben gerade eine Umfrage gemacht über politisches Vertrauen, keine politische und gesellschaftliche Institution ist so schlecht angesehen wie die Partei.
Mhm. Dankeschön. Das wäre die wichtige Frage, wie diese Repräsentationslücke wieder geschlossen werden kann. Eine kurze Frage würde ich gerne zwischenschalten und dann geht es gleich bei Ihnen weiter, weil die mich beschäftigt. Wie würden denn die etablierten, die sogenannten Altparteien, also von der AfD Altparteien genannten Parteien, am besten mit der AfD umgehen, damit sie wieder zurückgeht, also ihr Einfluss wieder zurückgeht? Also Beispiel jetzt mit dem Bundestagsvizepräsidenten. Ist das jetzt ein richtiger Umgang oder wie würden Sie das einschätzen?
Also ich habe meine Zweifel, ob das ein besonders kluger Umgang ist, denn damit wird ja im Grunde dieser Mythos, den die AfD erzeugen will, ne, dass sie sozusagen ausgegrenzt wird, der wird ja bestätigt. Ne, das bedeutet nicht, dass die Parteien jetzt jede Person wählen müssen, die ihr die AfD anbietet. Das überhaupt nicht. Und insoweit würde ich sagen, war es völlig richtig, den ersten Kandidaten nicht gewählt zu haben. Aber dann hat die AfD eine Kandidatin aufgestellt, die jetzt selber nicht extremistischer Positionen verdächtig ist. Und in diesem Falle wäre es meines Erachtens durchaus angebracht gewesen, diese Position mitzuwählen. Aber das ist eine der ganz schwierigen Fragen, wo man auch nicht ganz klar sagen kann, so oder so. Das ist eben auch situativ abhängig. Ich würde aber einen allgemeinen Hinweis noch geben auf diese Frage, wie kriegen wir die AfD jetzt wieder runter? Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir das als auf ein Thema der strategischen oder gar taktischen Auseinandersetzung, so wichtig diese Fragen sind, reduzieren, sondern wir müssen der AfD die Gründe entziehen. Also, oder den Wählern der AfD die Gründe entziehen, dass sie eine solche Partei unterstützen. Und wenn ich jetzt anknüpfe an diese beiden Themen, die ich für ursächlich halte, nämlich das ökonomische Auseinanderdriften der Gesellschaft und auch die Frage sozusagen der kulturellen Identität, würde ich sagen, wir müssen genau an diesen beiden Stellen arbeiten. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir den Rechtspopulismus werden wir nicht aus der Welt schaffen. Ne? Auch wenn es keine Juden gibt, gibt es Antisemitismus. Wir hatten auch in Deutschland immer, deshalb sind diese Untersuchungen wie jetzt da vom Kollegen Zick, die sind ja interessant, aber wieder in der Presse berichtet wird, die rechtspopulistischen Einstellungen sind seit 2014 zurückgegangen. Das ist auch ein Ergebnis dieser Studie. Aber diese rechtsextremen Einstellungen in Deutschland, 10-15%, je nach Messweise, die gab es immer. Die hat es immer gegeben. Aber wir hatten kein Problem damit, weil diese Leute eben keine rechtsextremen Parteien gewählt haben. Die haben die anderen Parteien gewählt. Insoweit müssen immer zwei Dinge zusammenkommen, damit solche Parteien dann nach oben kommen. Das eine sind diese Einstellungen, die führen natürlich dann oder die erleichtern es Menschen, dann eine solche Partei zu wählen. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch dafür sorgen, dass sich solche Einstellungen nicht herausbilden. Da brauchen wir politische Bildung, da müssen wir uns viel stärker anstrengen, als wir das tun. In NRW, in der Sekundarstufe 1, hat der Schüler in der Woche 17 Minuten Politikunterricht. Das reicht nicht aus, also da muss mehr unternommen werden. Das sind die Einstellungen. Das andere ist aber die massive Unzufriedenheit in der Gesellschaft. Das ist eben der Erklärungspunkt. Und daran muss eben gearbeitet werden.
Danke. Ganz wichtiger Diskurs, der ja nochmal ins Zentrum des Vortrags zurückführt. Jetzt mal, ein Herr hatte sich hier rechts gemeldet und das Mikrofon kommt und die andere Meldung dann als nächstes.
Ja, ich wollte kurz darauf hinweisen, dass es durchaus eine Verbindung gibt zwischen der ökonomischen Erklärung und der kulturellen Identitätsfrage. Als Beispiel, eben was hat sich in der ehemaligen DDR nach der Wende abgespielt? Gerade eine sich christlich nennende Partei wie die CDU und CSU haben dort dafür gesorgt, dass massiv ein neoliberaler Kapitalismus eingeführt wurde. Und es ist ja nun mit den Händen zu greifen, auch in Umfragen, was man so hört, geben die vielen Wähler oder potenzielle Wähler im Osten Deutschlands an, dass sie diesen Umbruch kulturell auch nicht verkraftet haben. Also das alte Stichwort, wenn jemand arbeitslos wird, längerfristig arbeitslos wird, wenn sein Lebens Leistung in Frage gestellt wird, dann kippt er natürlich in seiner Selbsteinschätzung um und es hat eben die Partei der AfD geschickt aufgegriffen.
Ja, danke.
Es wundert mich, dass Sie das nicht näher gebracht haben. Und genauso die hohen Jugendarbeitslosigkeitszahlen in den südeuropäischen Ländern, auch in Frankreich, wo seit Jahren eine hohe Jugendarbeitslosigkeit besteht, das bringt einfach einen kulturellen Verzerrungsfaktor rein, der sich mit dem Ökonomischen wunderbar verbindet.
Ja, danke für diese interessante Beobachtung,
die ich zunächst zurückgebe. Ja, kann ich ganz kurz, es war vielleicht ein Missverständnis, weil ich wollte das ja genau deutlich machen, dass es hier kein Entweder-Oder gibt, dieser beiden Faktoren, sondern dass diese beiden Faktoren zusammenwirken. Das Zusammenspiel dieser beiden Faktoren erklärt eben die Stärke des Rechtspopulismus. Also das Kulturelle kann das Ökonomische verstärken, umgekehrt kann das Ökonomische auch das Kulturelle verstärken. Und das müssen wir genau betrachten, um das ein bisschen zu entschlüsseln. Und das wollte ich deutlich machen, um mich ein bisschen von dieser Literatur abzugrenzen, die eben sagt, das ist das Ökonomische oder es ist das Kulturelle. Nein, es ist beides in jeweils eigenständiger Erklärung, aber auch in den verschiedenen Formen des Zusammenspiels, wie Sie das gerade an dem Beispiel erklärt haben. Ich will es noch an einem Punkt ergänzen mit Ostdeutschland. Ich glaube, wir haben viel zu wenig untersucht. Und jetzt ist es ja fast eher schon ein Thema für die Historiker, was sich in Ostdeutschland in den ersten unmittelbaren Jahren nach dem Systemwechsel abgespielt hat. Das waren die entscheidenden Jahre. Und das haben wir vollkommen verdrängt, auch in der wissenschaftlichen Aufarbeitung. Ja. Und da haben wir uns wahrscheinlich auch darauf verlassen, dass eine ökonomische Angleichung im Grunde alles Weitere dann auch nach sich zieht. Aber das ist einfach viel zu simpel gedacht gewesen.
Mhm. Danke für diese wichtige Klärung. Und dann der Herr zum Abschluss in der vorletzten, also die zwei Meldungen dann noch der Herr zunächst. Sie könnten auch ans Mikrofon gehen oder aufs, okay, wie Sie möchten. Ja, ist auch angenehmer mit dem.
Ja, ein Teil des Ganzen ist eigentlich schon vorausgenommen worden. Sie ja sagten in Ihrem Vortrag, dass man den Osten eher mit den osteuropäischen Ländern vergleichen sollte. Mhm. Das ist richtig. Aber diese osteuropäischen Länder sind in sich einigermaßen homogene Gesellschaften. Und die Gesellschaft der ehemaligen DDR stellt heutzutage eine Minderheit dar im gesamtdeutschen Raum, kommt sich unbeachtet, vergessen und überhaupt nicht wahrgenommen vor. Und diese Faktoren haben natürlich dazu geführt, dass man nach Dingen gesucht hat, gehört zu werden. Und das erste Mal gehört wurden wirklich die Pegida-Demonstranten. Und dann wurde man wieder gehört, nachdem die AfD sehr viel Stimmen bekam. Und das macht die Brisanz dieser Situation dar, dass sich der Westen für den Osten nicht interessiert hat. Auch die Erich-Fromm-Gesellschaft hat sich nicht für den Osten interessiert. Das möchte ich mal so ganz kurz sagen. Nein, nein, auch wenn Sie mit der Hand halten, da war kaum ein Interesse.
Okay, danke schön. Diesen allgemeineren Teil würde ich gerne an Sie nochmal geben, Herr Professor Decker.
Ja, ich stimme zu und da liegt natürlich auch ein Unterschied zu den anderen mittelosteuropäischen Ländern, wobei man vielleicht sagen könnte, dieses Gefühl des Zurückgesetztseins gegenüber Westdeutschland, das teilen die mittelosteuropäischen Länder dann vielleicht insgesamt gegenüber den anderen europäischen Ländern. Also sie fühlen sich auch insgesamt in der Europäischen Union nicht als gleichwertig betrachtet. Also insoweit liegt da vielleicht schon eine Verbindung. Aber so betrachtet könnte man fast argumentieren, dass das Vorhandensein des großen Bruders, sage ich jetzt mal, im Westen natürlich ökonomisch zunächst einmal für die neuen Bundesbürger ein großer Vorteil war, auch im Vergleich zu den anderen osteuropäischen Ländern. Aber mentalitätsmäßig war sie vielleicht eher von Schaden. Ne? Aber man kann ja keine kontrafaktische oder was wäre wenn gewesen Geschichtsschreibung betreiben. Es war von vornherein klar, dass diese Vereinigung schnell erfolgen würde, denn ansonsten hätten noch mehr Menschen das Land verlassen. Und ich meine, diese Folgen, die rumänische Ratspräsidentschaft, ich meine, die hat jetzt vielleicht keine besonders große Autorität wegen der dortigen Regierung, aber die hat jetzt das Thema versucht, auf die Tagesordnung des letzten europäischen Gipfels zu setzen. Ich glaube, sie hat es nicht geschafft, des Brain Drains, weil eben in Rumänien nicht mehr genug Ärzte vorhanden sind. Die werden in Rumänien ausgebildet, aber sie können im Zuge der europäischen Freizügigkeit überall in der Europäischen Union können sie hingehen und davon machen sie natürlich dann auch Gebrauch. Und ich glaube, dass wir eben auch solche, das meine ich deshalb, wir müssen auch über das Thema Einwanderung sprechen. Wir müssen auch über solche Fragen sprechen und das haben wir in der Vergangenheit zu wenig getan. Und das ist eben auch einer der Gründe dafür, warum diese rechtspopulistischen Parteien das Thema so ausschlachten konnten und instrumentalisieren konnten für ihre Zwecke.
Mhm. Dankeschön. Und eine letzte Frage, das Mikrofon kommt.
Wie klären Sie die Entstehung der Gelben Weste in Frankreich?
Ja. Wo war die Frage? Ach, also ich sehe sie.
Genau, die Dame hier.
Ja, Frankreich ist immer schwer zu erklären. Auf der einen Seite vergöttern sie den Staat, ne, und auf der anderen Seite gehen sie auf die Barrikaden. Also sie vergöttern das Volk und sie vergöttern den Staat. Das Land ist sehr schwer reformierbar und Macron versucht es zu reformieren, aber ob man mit dieser Art von Reformen, die dann zum Beispiel die Vermögenssteuer abschafft oder die Spritsteuer dann erhöht. Also der Auslöser dieser Gelbwesten-Proteste war diese Spritsteuer-Geschichte. Und in Frankreich ist es wirklich so, im ländlichen Raum ist dann das Auto für die Menschen noch die einzige Möglichkeit, noch irgendwie am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, wenn sie dann in eine Nachbarstadt fahren, 20 Kilometer weiter, wo es dann noch ein Kino gibt. Dass jemand das nicht, also das ist das, was für mich eigentlich erklärungsbedürftig ist. Warum sehen das die politischen Eliten nicht? Das sind ja die politischen Eliten. Jetzt will er ja die ENA, also die Elitenschule in Frankreich, abschaffen. Aber die Menschen durchschauen natürlich auch, ob etwas ehrlich gemeint ist oder reine Symbolpolitik. Aber ich glaube, das ist eben, was ich gesagt habe. Eine der Ursachen für den Populismus, auch für den Rechtspopulismus, ist, dass ein erheblicher Teil der Gesellschaft, ich würde sagen auch in Deutschland, 20-30%, das Gefühl hat, nicht fair beteiligt zu sein oder zu werden an der Wohlstandsentwicklung. Und warum sollten diese Menschen die Parteien wählen, die sie für diese politische Entwicklung verantwortlich machen? Oder von denen sie zumindest den Eindruck haben, dass sie sich vermeintlichen Sachgesetzlichkeiten, wie sich mit Globalisierung und dergleichen verbinden, Digitalisierung, dass sie sich dem nicht so entgegenstellen, dass sie die Menschen quasi schützen, auch vor diesen oder schützend begleiten in diesen Veränderungen. Und ich glaube, in Frankreich ist diese Kluft noch sehr viel größer. Das Stichwort Jugendarbeitslosigkeit ist ja schon genannt worden, ist diese Kluft noch größer als in der Bundesrepublik. Daraus würde ich aber umgekehrt den Schluss ziehen. Wir müssen uns auch überlegen, was passiert denn hierzulande, wenn wir auch wieder in eine ernsthafte Wirtschaftskrise kommen. Denn es ist ja nicht ausgemacht, dass diese gute wirtschaftliche, objektiv gute wirtschaftliche Entwicklung, von der aber eben ein doch erheblicher Teil nicht profitiert hat. 40% der Bevölkerung haben seit 20 Jahren eigentlich keine realen Lohnzuwächse. Und das ist eigentlich nicht, das ist nicht eine faire Gesellschaft. Und insoweit sind wir da in der Bundesrepublik noch nicht ganz. Aber auch Macron hat es bis jetzt noch nicht geschafft, das wieder stärker zusammenzubringen.
Mhm. Dankeschön. Soweit der Blick nach Frankreich. Wie ist das eigentlich in Deutschland? Würden Sie sagen, der Rechtspopulismus wird sich hier fest etablieren und auch im politischen System ankommen?
Also der Rechtspopulismus hat sich schon etabliert. Wenn eine Partei hintereinander in allen Landtags- und Bundestagswahlen und Europawahlen solche Zustimmung erfährt, dann wird sie auch bei der nächsten Runde und auch bei der übernächsten Runde der Wahlen nicht mehr wegzubekommen sein. Denn die Partei profitiert ja von der immensen auch organisatorischen Stärke, die er nun durch diese Etablierung zuwächst. Ohne darauf auch angewiesen zu sein, was die sozialen Medien angeht, habe ich das ja schon angedeutet, aber auch diese immensen finanziellen Ressourcen. Jetzt sehen wir ja, dass die Partei sich da nicht sehr klug anstellt, was Parteiengesetz angeht. Das ist auch nicht zu unterschätzen, diese Strafen, das ist ja immer die dreifache Höhe dann des Betrages, das wird die Partei auch empfindlich treffen, aber es wird sie nicht im Markt treffen können, sondern das hat sich jetzt wirklich hier so etabliert, dass wir davon ausgehen müssen, genau wie in den anderen europäischen Ländern, wir haben jetzt ein Sechs-Parteien-System, übrigens ein symmetrisches, ne, mit drei linken Parteien, einer Randpartei, die zumindest auf der Bundesebene noch nicht wirklich koalitionsfähig ist, und jetzt drei rechten Parteien. Und das war ja bisher immer der SPD vorbehalten, dass in ihrer Regierungszeit neue Parteien im eigenen Lager entstehen. Die Grünen Anfang der 80er Jahre, die Linkspartei Mitte der 2000er Jahre, und jetzt hat es auch die Union erwischt. Ja, denn das ist eine, ich wollte ja nicht explizit darauf eingehen, eine der Entstehungsursachen der AfD ist natürlich auch die Entwicklung der Unionsparteien, die sich eben nicht nur in wirtschaftspolitischer Hinsicht sehr stark auf die Sozialdemokratie wieder zubewegt haben, indem sie quasi den Wohlfahrtsstaat weiter ausbauen, gerade jetzt in den letzten beiden Legislaturperioden, Stichwort etwa Mütterrente, Rente mit 63, sondern die Unionsparteien haben sich auch in kultureller Hinsicht liberalisiert. Ich hatte ja das Stichwort Ehe für alle schon genannt. Und da fühlen sich viele eben nicht mehr vertreten. Und das ist einer der, und damit ist eine Nische auch geöffnet worden, in die die AfD dann hineinspringen konnte. Deshalb besetzt die AfD diese gesellschaftspolitisch konservativen Positionen auch konsequent. Und das haben Sie ja eingangs gesagt, das gilt ja nicht für alle Rechtspopulisten in Europa. Also zum Beispiel Wilders hat kein Problem mit Frauen oder auch mit Homosexuellen. Nur bei ihm ist es so, der wendet diese liberalen Positionen natürlich umso entschiedener gegen die vermeintliche Rückständigkeit der Muslime. Ja, also der sagt, also bei uns werden eben die Frauenrechte geachtet. Und dass die Muslime das nicht tun, beweist ja gerade, dass sie nicht integrationsfähig sind. Und das ist vielleicht gerade der Punkt, dass er ein viel radikalerer Anti-Islamist ist als sozusagen etwa in der AfD. Ironischerweise liegt das Familienbild der AfD näher bei den Muslimen als sozusagen bei Mainstream der deutschen Gesellschaft.
Ja, danke schön. Eine Meldung gibt es noch, Herr Mosebach, wenn Sie doch, und dann schließen wir ab.
Erst nochmal ganz herzlichen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Ich hätte noch eine Anmerkung, weil Sie gesagt hatten, Anfang der 2000er hat dieser Populismus nochmal so einen Aufschwung genommen. Welche Bedeutung hat da vielleicht die Einführung des Euro beziehungsweise die Abschaffung der nationalen Währungen? Wenn ich gerade noch zurückdenke an 1990, als in Ostdeutschland viele auf die Straße gegangen sind mit dem Slogan, kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir zu D-Mark. Und ein Jahrzehnt später ist die D-Mark abgeschafft worden in den Euro. Das hat viele dann auch Ängste ausgelöst, gerade vielleicht der Populismus in den Ländern, wo der Euro eingeführt wurde. Also welche Bedeutung hat die Integration oder Identitätskraft der Währung?
Mhm. Dankeschön.
Ja, spannende also Frage. Über das Thema habe ich ja gar nicht so ausführlich gesprochen, nur andeutungsweise. Alle rechtspopulistischen Parteien sind Euroskeptiker oder Eurokritiker. Also, den Begriff verwendet man in der Politikwissenschaft. Interessanterweise sind ja die meisten jetzt von radikalen Forderungen abgerückt, des Austritts des eigenen Landes aus der Europäischen Union, also etwa Marine Le Pen. Ihr wurde das intern vorgehalten, dass im Präsidentschaftswahlkampf durch diese radikale Position ein besseres Ergebnis verhindert worden sei. Bei der AfD musste die Parteiführung ihre ganze Argumentationskunst aufbieten, um einen entsprechenden Antrag abzuschwächen, also dass Deutschland aus der Europäischen Union austritt. Die Rechtspopulisten fordern das nicht mehr, zum einen, weil sie sehen, dass das in der Bevölkerung überhaupt nicht populär ist. Und diese Position ist heute weniger populär denn je. Da hat der Brexit auch gewirkt. Also die Leute sehen, was das für Folgen hätte. Jetzt muss man aber zwischen der Europäischen Union und dem Euro unterscheiden. Und beim Euro ist es tatsächlich so, dass der Euro sein Versprechen, nämlich die Länder zusammenzuführen, nicht erreicht hat. Sondern der Euro hat im Grunde eher das Gegenteil bewirkt. Und da kann ich anknüpfen an die ökonomischen Erklärungsursachen und das Stichwort Wettbewerbsstärke. Wenn Sie unterschiedlich wettbewerbsstarke Volkswirtschaften haben, dann ist die Auf- und Abwertung der Währung eine Möglichkeit, diese Wettbewerbsfähigkeit zumindest kurzfristig wieder anzugleichen, indem dann die eigenen Produkte billiger werden und damit der Export gefördert wird. Diese Möglichkeit entfällt in der Europäischen Union. Und das bedeutet, dass die wettbewerbsschwächeren Länder im Grunde gar keine andere Möglichkeit haben, als die Löhne zu senken oder den Wohlfahrtsstaat weiter zurückzuführen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit aufzubessern. Damit greifen sie aber unmittelbar in den Lebensstandard relevanter Bevölkerungsteile ein. In Griechenland sind die Löhne um 30% reduziert worden. Stellen Sie sich das mal vor, für ein Land wie die Bundesrepublik. Und insoweit ist die Position, dass der Euro die Länder der Europäischen Union eher auseinandergetrieben als zusammengeführt hat, nicht deshalb falsch, weil sie von den Rechtspopulisten kommt. Das ist übrigens auch eine Position, die von linker Seite vertreten wird. Wolfgang Streeck ist in Deutschland der bekannteste Autor. Die Frage ist jetzt, welche Konsequenz zieht man daraus? Und rein theoretisch gibt es zwei Antworten. Die eine Antwort ist, man geht wieder zurück zu den nationalen Währungen, also schafft den Euro ab. Die andere Möglichkeit wäre im Grunde weiterzugehen in Richtung einer Fiskalunion, also einer wirklichen Angleichung oder Harmonisierung auch der Wirtschafts- und der Steuerpolitik in der Europäischen Union. Dazu fehlt den proeuropäischen Kräften aber gerade durch diesen Druck, der jetzt durch die Euro-Gegner erfolgt, die Kraft. Und das ist auch so ein bisschen das Problem jetzt mit Blick auf die kommenden Europawahlen. Sehen Sie bei irgendeiner unserer Parteien, unserer proeuropäischen Parteien, außer dass die sagen, wir brauchen mehr Europa und Europa muss zusammenhalten und die SPD fordert dann immer das soziale Europa. Was sehen Sie irgendeinen Entwurf, wie man sozusagen die Europäische Union tatsächlich auch nach vorne bringen kann? Ich sehe den nicht, sondern ich sehe eher ein ängstliches mal Zurückweichen vor dieser geballten Gegenmacht. Ne? Und da liegt so ein bisschen unser Problem. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir jetzt erstmal versuchen müssen, den Laden zusammenzuhalten. Ich glaube, beim Brexit hat die EU das auch ganz gut hinbekommen. Es ist ja auch nicht so, dass der Zerfall unmittelbar bevorsteht. Aber große Sprünge nach vorne, die werden wir sicherlich auch in den nächsten 5 Jahren nicht zu erwarten haben. Normalerweise soll man ja zum Schluss immer was Optimistisches sagen, aber es ist ja zumindest auch nicht ganz pessimistisch.
Das stimmt, Herr Professor Decker, vielen Dank.